Diese Maschine ist ursprünglich für vermessungstechnische Aufgaben konzipiert worden. Es hat sich jedoch dann ergeben, dass sie auch auf den verschiedensten anderen Gebieten von Technik und Wissenschaft mit Erfolg eingesetzt werden kann.
Hi, are we on now?
Sabaide, Cyril.
Hallo, Timeless.
Und Sabaide an unsere Zuhörerinnen. Zum Schlüsseltechnologie-Podcast. Das ist die Episode Nummer 62. Soll ich sagen, worum es heute geht?
Ich denke, das kannst du selbst betreiben, diese Einführung, ja.
Ja, okay. Heute geht es um Self-Hosting. Also um alles, was man irgendwie selbst von zu Hause aus oder, naja, muss ja noch gar nicht mal zwangsläufig von zu Hause aus sein, oder? Du self-hostest ja auch, aber eben nicht von zu Hause aus, oder?
Das wäre dann Self-Hosting im engeren Sinne. In meinem Fall ist Self-Hosting, dass ich in der Cloud, in der Wolke, also auf jemand anderes Computer,
ja, genau,
ich einen Computer gemietet habe. Virtuelle Maschine, um ganz genau zu sein.
Genau. Ich habe hier noch den Aufkleber. There is no cloud, just other people's computers. Genau. Mhm.
Ich war ja vor ein paar Monaten im Februar diesen Jahres in Bonn, im Haus der Geschichte. Da lief gerade eine Ausstellung irgendwie Deutschland digital oder irgendwie sowas. Ich habe jetzt den genauen Namen nicht vor Augen. Und das war halt so. Ich meine, das war mal eine ganz nette Ausstellung. Ich habe so das Gefühl gehabt, ich bin so durch so eine Mindmap gelaufen, dass sie irgendwie am Anfang irgendwie in die Mitte geschrieben haben, Deutschland digital, und dann so in alle Richtungen mal so gebrainstormt haben, was man irgendwie machen kann. Und dann gab es halt so irgendwie den einen Raum zu Gaming und dann gab es halt irgendwie auch den einen Raum zu irgendwie Glasfasertechnologie und was nicht alles, ne? Irgendwie alles Mögliche, was man damit verbinden kann. Und gleich in dem ersten Raum vorne waren dann so ein paar Exponate die netzpolitische Debatten abgebildet haben. Und eins davon war halt auch so war dieses uns bekannte im CCC-Umfeld verbreitete Artwork, wo eine Wolke zu sehen ist, also die Form einer Wolke, aber quasi wie ausgestanzt im Negativraum ergibt sich die dadurch, dass drumherum ganz viele Computer geschichtet sind in verschiedenen Bauformen und dann eben dieser Slogan, there is no cloud, just other people's computers, also es gibt keine Wolke, also ja, die Cloud in dem Sinne, wie wir es in Folge 24 besprochen haben, sondern nur andere Leute Computer.
Genau das habe ich hier als Aufkleber.
Auf andere, ja genau, und ja. Also du hast quasi ein Museumsstück, okay. Quasi ein Duplikat eines Museumsstücks da rumzuliegen.
Sehr gut.
Oder appliziert auf deinem Endgerät. Genau, das ist auch eine Möglichkeit, wo man eventuell virtuelle Maschinen bekommen kann. Für Virtualisierung und Cloud Computing verweise ich auf Folgen 23 und 24. Da haben wir das auch schon vor jetzt 2 Jahren besprochen. Wahnsinn. Ist aber noch im Prinzip so aktuell, da das Feld ändert sich, naja, das Feld, da rumort das natürlich mal so ein bisschen intern, aber an den Grundsätzen ändert sich da nichts. Ich glaube, wir müssen irgendwann nochmal so eine Sache machen, wo wir einfach durch die ganzen alten Folgen alle durchgehen und sagen, was hat sich seitdem geändert. Aber ich glaube, das meiste, was wir hier erzählen, sollte relativ, zumindest auf dieser Skala, relativ zeitlos sein. Oder zumindest konstantes Wissen.
Interessante Frage. Wir sind ja jetzt im 4. Jahr seit dem Start dieses Podcasts, ne? Ja, heißt, nach 5 Jahren können wir dann ab dann immer nur noch so ultra selbstreferenziell Update-Folgen machen.
Ja.
So ständig.
Ich habe ja noch Gedanken dazu, aber das werde ich jetzt mal nicht live besprechen. Das können wir dann eventuell im Nachgespräch dann noch klären. Okay. Anyway. Also Self-Hosting, entweder auf eigener Hardware zu Hause oder auf eigener Hardware, die sich in einem Rechenzentrum befindet, oder auf gemieteter Hardware in einem Rechenzentrum, wie eigene Dienste betreiben. Was ist das irgendwie? Was soll das irgendwie sein? Aber natürlich aus dem Winkel Heimnetzwerk, weil das war ja unser Thema in der letzten Folge. Folge 61 hatten wir unser Heimnetzwerk von Schicht 1 bis 3 aufgebaut. Für die Schichten verweise ich wiederum auf das Netzwerkschichtenmodell, was wir in Folge 5 besprochen haben. Und heute soll es dann um die restlichen Schichten gehen. Ich habe hier in dem Zusammenhang auch noch ein Update. Ich habe mir hier oben eine Erinnerung reingeschrieben. Also gehe ich mal davon aus, dass ich das in der letzten Folge auch so erwähnt hatte, dass ich zwischen diesen beiden Aufzeichnungen von 61 und 62 bei meinen Eltern zu Besuch war für ein paar Tage und habe da mal Messungen durchgeführt, indem ich meinen WLAN-Access Point mitgenommen habe und den da aufgestellt habe, um mal zu gucken, wie sich so die Signalstärke gibt, wenn man mal mit einem ja etwas besseren Access Point arbeitet und nicht so die Standard-Billig-Antennen, die da in den Plasterroutern verbaut sind, im Zweifelsfall. Und war dann aber doch erstaunt, dass das gar nicht so einen mega Unterschied gemacht hat zu dem, was meine Eltern da aus dem Mediamarkt oder Saturn rumstehen haben.
Mhm, okay.
Also da wäre dann wahrscheinlich eher der Vorteil, wenn man tatsächlich mehrere von diesen Access Points zusammenschalten will zu einem größeren Netzwerk, dann würde das damit dann einfacher möglich sein. Aber ich hatte jetzt auch nur ein Gerät zum Testen da und nicht mehrere Geräte, die ich an verschiedenen Enden des Hauses hätte postieren können. Das wäre dann, wofür man dann solche Enterprise-Level Access Points verwenden würde. Also die Hardware, die sich an Firmenkunden richtet.
Okay.
Dass man dann in dem ganzen Bürogebäude irgendwie 50 solche Access Points hinhängt und die hängen aber alle quasi im selben Netz drin und ermöglichen dann auch sowas wie Roaming. Also dass du, während du mit deinem Notebook durch das Gebäude läufst, dann den Access Point wechselst, aber deine Verbindungen einfach weiter bestehen bleiben, dann quasi nur rübergereicht werden, was eben dieser Begriff Roaming ausdrückt.
Mhm. Rübergereicht, so wie ein Handover. Mhm. Okay.
Ja, genau. Genau, das ist das noch mein Nachtrag zur letzten Folge. Wir haben also in Folge 61 jetzt uns bis zur Schicht 3 vorgearbeitet. Die Schicht 3 gibt uns einen Zustellweg durchs Internet. Also wir können ein Datenpaket eintüten und da eine Empfänger-IP-Adresse raufschreiben, die irgendwo im großen, weiten Netz ist, solange sie öffentlich erreichbar ist, und können das dann in unsere Netzwerkkarte reinstecken. Dann geht das dann durch den Draht durch oder durch den Äther und kommt dann irgendwann zu einem Router an, der dann ja quasi zum Paketverteilzentrum, was dann entsprechend entscheidet, wie dann mit der weiteren Zustellung verfahren werden soll, und dann nimmt das Paket seinen Weg durch das große, weite Internet auf. Das ist also, was Schicht 3 uns gibt, und auch natürlich, dass denen entsprechend dann die Antwort zurückkommen kann. Auf Schicht 4 wird dann Sitzungsverwaltung ergänzt. Also, dass man zum Beispiel, wenn man ein Paket schickt und irgendwie das Paket geht auf dem Weg zwischendurch verloren, weil da gerade in dem Moment ein Kabel aufgebaggert wurde, was ja theoretisch auch mal passieren könnte, dass in solchen Fällen das erkannt wird, dass da jetzt ein Paket verloren gegangen ist und vielleicht eine Fehlerkorrektur stattfinden könnte. Also dass zum Beispiel, dass dieses Paket nochmal gesendet werden könnte. Das ist eine Sache, die auf Schicht 4 umgesetzt wird. Eine andere Sache auf Schicht 4, die man umgesetzt, nennt sich Ports. Ja, also quasi Anschlussstellen. Wir hatten so als Analogie gemacht, wenn man so ein Mehrparteienhaus ist, dass man irgendwie so einzelne Briefkästen hat, also dass man nicht mit der Adresse nur ein ganzes Gebäude adressiert, sondern auch einzelne Wohnungen darin erreichen kann. Das ist dann so das, was man auf dieser Netzwerkschicht 4 mit Ports umsetzen kann.
Genau, also
um sich das klar zu machen. Ja, bitte?
Das wäre ja dann so, dass sozusagen die IP-Adresse die Adresse des Hauses wäre oder identisch mit der Adresse des Hauses. Und der Port sozusagen die Wohnungsnummer oder der Name, ne, der dann am Briefkasten steht, sodass der Briefkasten sozusagen dann der Port ist.
Genau.
Ja.
Und beim Computer ist eben die IP-Adresse die Adresse des ganzen Computers. Also in unserer Analogie ist also der Computer oder auch das Telefon oder das Tablet ist dann unser Haus. Und wenn man jetzt nur an das Haus adressieren würde, also nur an das tatsächliche Endgerät, hätte man ein Problem. Wir stellen uns vor, Gedankenexperiment, eben das ist genau das, wie es passiert. Datenpakete werden nur anhand von der IP-Adresse zugestellt, also anhand von Quell- und Zieladresse. Und jetzt haben wir aber zwei verschiedene Programme auf demselben PC, die beide mit wikipedia.de reden wollen. Oder zwei Prozesse. Also zum Beispiel Firefox möchte gerne mit wikipedia.de reden und gleichzeitig hat man noch irgendeinen anderen Prozess, meinetwegen einen anderen Browser auf, der auch noch mit wikipedia.de reden will. Oder vielleicht besteht Firefox aus mehreren gegeneinander isolierten Prozessen, wo dann verschiedene Tabs mit wikipedia.de reden wollen. Was passiert jetzt also? Abschicken der Anfragen klappt ja eventuell noch. Das Ziel ist ja gleich. Kann man also einfach eintüten und sagen, das geht zu welcher IP-Adresse auch immer wikipedia.de ist. Wenn aber das Antwortpaket dann auf eine dieser Anfragen kommt, ist jetzt halt die Frage, welcher Prozess soll dieses Paket kriegen? Das ist nicht klar definiert. Ja, so wie man es eventuell kennt, wenn man einen Brief an das eigene Haus bekommt und da steht nur drauf Familie Müller und man überlegt dann, geht das jetzt an die Mutter oder an den Vater oder ans Kind? Ja, dann müssen wir halt einfach mal aufmachen und nachgucken. Und das ist natürlich eine Kapazität, die das Betriebssystem nicht hat, weil das Betriebssystem keine Einschätzung treffen kann zu dem, was da in dem Antwortpaket drin steht. Also wenn da irgendeine Webseite zurückkommt als Antwort auf eine HTTP-Anfrage, dann hat das Betriebssystem nicht das notwendige Wissen, um einzuschätzen, für welchen von den beiden Firefox-Prozessen das irgendwie gerade zugestellt werden muss. Das ist also die Frage, die man lösen muss, oder wenn man es technisch formulieren will, wie kann man über dieses eine Netzwerkkabel, was aus dem Rechner rausgeht, mehrere unabhängige Verbindungen multiplexen. Multiplexing ist so ein allgemeiner Begriff, das kann man sich hier auch mal angucken. Der Artikel dazu hat ein paar schöne Beispiele, wie zum Beispiel im Bildsignal von den alten Analogfernsehern dann noch so eine kleine Lücke gefunden wurde, wo mal kurz das Signal nicht verwendet wurde für das tatsächliche Bild. Und dann hat man da die Informationen für den Teletext reingequetscht. Das ist dann auch so eine Art von Multiplex-Verfahren. Also ja auch, dass auf einem Datenkanal dann eben zwei Übertragungen gleichzeitig stattfinden. In dem Moment dann halt das Bild und auch dieser Teletext. Und hier ist es halt eben die Frage, ich habe so ein Netzwerkkabel und ich möchte dadurch im Zweifelsfall ja beliebig viele verschiedene Verbindungen durchführen, die alle von unterschiedlichen Prozessen gesteuert werden oder wo die Datenpakete für unterschiedliche Prozesse auf demselben Computer bestimmt sind. Und das machen wir eben mit Ports. Das sind im Prinzip einfach fortlaufende Nummern für offene Netzwerkverbindungen, die Portnummern in den üblichen Level 4 Protokollen, also in TCP und in UDP, sind beide 16 Bit groß, gehen also von 0 bis 65.535. Und ja, dementsprechend kann man dann ein Programm identifizieren. Also wenn zum Beispiel zwei Firefox-Prozesse jetzt mit Wikipedia reden möchten, machen eine Verbindung auf zu dem Wikipedia-Server und dann zu dem dort bekannten Port. In dem Fall wäre das dann für HTTPS zum Beispiel 443. Dann ist aber auf der Quellseite, also wo die Pakete losgeschickt werden mit den Anfragen, wird dann ein Port verwendet, der vom Betriebssystem zuverlässig gewürfelt wird. Das ist dann meistens unter diesen 65.000 möglichen Ports eher die obere Hälfte, also etwas über 32.000 aufwärts. Und dann ist dann zum Beispiel der eine Prozess 33.001 und der andere ist einfach 33.002. Und dementsprechend kann man das dann in die Absenderadresse reinschreiben, dadurch, dass man nicht nur die Quelladresse schreibt, sondern auch den Quellport, kann dann die Antwort eindeutig zugeordnet werden, weil die dann auch an den entsprechenden Zielport adressiert ist, zusätzlich zu der Zieladresse.
Okay, ja.
Auf Serverseite, wie gesagt, haben wir damit im Allgemeinen sogenannte wohlbekannte Ports. Wenn man unter Unix ist, kann man sich die Datei /etc/services angucken. Da ist eine ganz lange Liste von definierten Portzuordnungen drin. Und man kann ja zum Beispiel, wir können ja hier mal grep-http machen. Ach du meine Güte, das sind irgendwie ganz viele Protokolle, die bei HTTP laufen. Aber HTTP an und für sich, grundsätzlich steht hier drin als Port 80 auf TCP. Interessanterweise auch Port 80 auf UDP. Ach so, ja, wegen HTTP 3, ja. HTTP 3 geht bei UDP. Und HTTPS geht auf Port 443, wie ebenfalls auch schon gesagt. Oder zum Beispiel andere Sachen, wenn man E-Mails zustellen will mit dem Protokoll SMTP, ist das Port 25. Wenn man eine Terminal-Sitzung aufmachen will mit Secure Shell, ist das Port 22. Das ist dann immer so eine beliebte Kategorie beim Hacker Jeopardy, dass man nach Portnummern fragt und dann muss dann der Kandidat dann die entsprechenden Dienste dazu nennen. Ja, irgendwann kommt man natürlich in die Felder rein, wo man es alles nicht mehr aus dem Kopf weiß oder zumindest nur die paar Sachen, mit denen man tatsächlich irgendwie konfrontiert ist. Also irgendwie den Postgres-Datenbank-Port könnte ich irgendwie auch noch aus dem Kopf. Das ist, glaube ich, 5432. Können wir mal nachgucken, ob es stimmt. Das ist der Fall. Wenn ich mich jetzt nach anderen Datenbanken fragen würde, würde ich den Port nicht wissen, weil das einfach ja basierend darauf ist, was ich tatsächlich einsetze, womit ich schon mal konfrontiert gewesen bin.
Ist das nicht auch teilweise ein Sicherheitsrisiko, also gerade jetzt, wenn du SSH Port 22, ne, das ist ja so eine bekannte Sache. Also wäre ja eigentlich sozusagen, wenn irgendwer irgendwelchen Netzwerkverkehr sieht und da Port 22 drin steht, ist ja sofort automatisch klar, aha, guck mal, hier ist eine SSH-Session. Also gibt es in der Richtung einen SSH-Server und hier gibt es einen SSH-Client.
Ja.
Ist es sinnvoll, da den Port zu ändern oder macht man das eher nicht?
Es ist eine Möglichkeit, die man machen kann, wenn man ja, sich ein bisschen verstecken möchte oder ein bisschen verschleiern möchte, sage ich mal. Es hat so ein bisschen was von Security through Obscurity, was wir, glaube ich, auch schon mal besprochen haben. Also Sicherheit durch Obskurität. Mhm. Ich glaube, das haben wir in der Live-Folge besprochen, als wir das Kerckhoff-Prinzip eingeführt hatten. Da können wir nochmal den Link auf media.ccc.de reinnehmen. Ja, es wird, glaube ich, nicht allzu viel bringen, wenn ich weiß, dass irgendwo ein interessanter Server ist und ich möchte mir den jetzt genauer angucken, kann ich auch losgehen und zum Beispiel Nmap nehmen, also das Programm mit dem Namen Nmap, mhm. Also N wie Netzwerk und Map wie quasi absuchen, also quasi eine Karte erstellen davon, was in dem Netzwerk so los ist.
Ja.
Und dann kann ich das auf die entsprechende IP-Adresse loslassen und der guckt sich mal an, welche Ports offen sind. Offen in dem Zusammenhang heißt, dass dort ein Serverprozess läuft, der Verbindungen akzeptiert auf diesem Port. Denn natürlich, wenn ich zu einem Computer komme, ich schicke jetzt zu irgendeinem Server hin eine Anfrage, ich möchte gerne eine neue Sitzung aufbauen, also zum Beispiel eine TCP-Sitzung in dem Fall, wenn es um HTTP oder sowas geht. Und ich sage jetzt, ich möchte gerne halt eine TCP-Sitzung anfangen auf Port 443, also ich möchte jetzt HTTPS wahrscheinlich sprechen. Dann muss ja der Server, also das Betriebssystem, was dieses Paket bekommt, irgendwie entscheiden, was jetzt damit zu machen ist. Und diese Verbindung kann halt nur an einen Prozess durchgereicht werden, wenn es auch einen Prozess gibt, der sich für Port 443 interessiert. Wenn ich da jetzt ankomme und frage nach Port 7000 und es gibt einfach keinen Prozess, der sich für Port 7000 interessiert, dann wird das halt abgelehnt werden als, wer bist denn du, geh weg. Mhm. Ist, glaube ich, der also technische Fehlercode dafür.
Wird einfach, also entweder wird es ja einfach gedroppt wahrscheinlich oder er sagt ja, hier, nö, es gibt hier keinen Dienst. Ich weiß nicht, was da die Konvention ist.
Ich kann mal gucken, also, damit ich jetzt nichts Falsches erzähle, ich gebe mal eine zufällige Portnummer ein und gehe mal zu meinem Server hier hin. Connection refused kriege ich.
Ah,
also ja, okay. Verbindung abgelehnt. Was natürlich dann Sinn ergibt. Hingegen, wenn ich hier zu einem Port gehe, wo was los ist. Ja, wenn ich hier zu Port 22 hingehe, kriege ich die Identifikation, dass es sich um SSH handelt.
Okay.
Also hier kommt dann, ich bin jetzt hier mit Encard drauf, jetzt quasi mit Telnet.
Sehr gut.
Einfach nur blank die Verbindung aufgemacht und dann antwortet die Gegenseite halt sofort SSH 2.0 OpenSSH 9.7, also halt die Protokollvariante SSH 2.0 und die Software, die das umsetzt, OpenSSH 9.7, ist hier am Laufen. Und dann ja, könnte ich jetzt anfangen, das Protokoll zu sprechen, was ich jetzt hier auf dem in Plaintext irgendwie nicht machen werde, aber gut. Aber man kann einfach dadurch abtasten, dass man sagt, man kennt schon die Ziel-IP-Adresse, man versucht sich einfach mal mit allen möglichen Ports zu verbinden. Und natürlich würde man sich dann erstmal auf bekannte Ports fokussieren. Aber man könnte dann halt auch sagen, ich gehe halt auch andere Ports durch. Wenn meinetwegen SSH normalerweise auf Port 22 läuft und ich sehe bei 22 keine Antwort, probiere ich halt mal 2200 oder 2222, weil das sind dann so die klassischen Alternativports, die man sich so nimmt, weil natürlich Menschen sich die auch noch merken wollen. Und Dann nimmt man halt was von 22 abgeleitet ist. Und wenn man das nicht hat, dann muss man dann halt wirklich alle durchprobieren oder zumindest so die halt von den kleinen Ports angefangen, sich dann hocharbeiten.
Ja, gut.
Eventuell wird das dann irgendwann so eine Art Intrusion Detection System bemerken, dass da gerade so ein Port Scanning stattfindet. Also es geht dann irgendwo im, zum Beispiel im Rechenzentrum des angegriffenen Servers, geht der Netzwerkverkehr durch so eine Kiste durch, die Verhaltensanalyse macht und dann sieht, hier geht gerade jemand jeden einzelnen Port durch und außerdem wird hier ständig in die Gegenrichtung Connection Refused geantwortet. Das sieht mir jetzt aus, als ob da jemand nach Ports abtastet. Und das werde ich jetzt mal blockieren. Dann wird dann halt die entsprechende Quell-IP-Adresse vielleicht mal für 5 Minuten ins Timeout gesetzt. Das kann eine Sache sein, die passiert. Und wenn man das mit sowas kombiniert, dann kann das eine effektive Methode sein, zumindest den Angreifer auszubremsen darin, diesen SSH-Port zu finden, wenn man den wirklich auf einen zufälligen Port legt. Aber ich weiß nicht. Also ich habe es bei meinen Servern irgendwann aufgehört damit. Mhm. Auch deswegen, weil über SSH bestimmte andere Protokolle vermittelt werden. Wenn man Quellcode mit Git verwalten möchte und dann da irgendwie hin Quellcode hochladen möchte, passiert das auch meistens über SSH. Und wenn dann das nicht auf dem Standardport ist, dann muss man das wieder jedem einzelnen Nutzer erklären, dass der was konfigurieren muss und so weiter. Ich weiß nicht, das war mir dann doch irgendwie auch zu anstrengend.
Ja,
ich vertraue lieber darauf, dass OpenSSH resilient ist. Was natürlich gerade zum Zeitpunkt dieser Aufnahme eine große dramatische Sicherheitslücke in SSH war. Aber meine Server sind hier schon gepatcht. Und ich weiß, ich habe gerade 9.7 gesagt, was die problematische Variante ist, aber das ist hier auf einem internen Server, der nicht von außen erreichbar ist, beziehungsweise nur durch ein VPN hindurch. Ich verweise auf unsere Besprechung von VPNs beim letzten Mal.
Okay. Und dann gibt es natürlich noch so
Sicherheits... Ich werde trotzdem mal, während das jetzt hier durchläuft, die Updates installieren.
Ah ja, okay, gut. Und dann gibt es natürlich noch so Sicherheitssachen wie irgendwie Fail to Ban und sowas, ne? Das spielt ja auch immer noch eine Rolle.
Ne, das ist dann halt quasi was Ähnliches.
Ja, genau.
Fail-to-Ban wäre dann, dass man beim SSH-Server sagt, wenn sich jemand irgendwie mehr als 5-mal mit dem falschen Passwort hat versucht anzumelden, dann wird der erstmal gesperrt für eine Zeit. Das ist eine Sache, die man machen kann. Habe ich jetzt bei mir auch nicht als so dringend empfunden, aus dem Grunde, dass ich sowieso keine Passwort-Authentifizierung beim SSH zulasse, sondern nur mit kryptografischen Schlüsseln.
Ja.
Und da ist diese Vorstellung von verschiedenen Durchprobieren halt einfach noch viel unpraktikabler als bei Passwörtern. Bei Passwörtern ist es durchaus so, dass man dann Angriffe sieht. Also ich habe auch mir schon meine Serverlogs angeguckt, gerade was SSH angeht, und dann mal so gesehen, dass irgendwie mal 2000 verschiedene Benutzernamen durchprobiert wurden, dann so die Klassiker, sowas wie Root oder Host oder Admin oder sowas, und dann irgendwelche üblichen Vornamen und so weiter wurden dann durchprobiert, also wo offenbar jemand versucht hat, so ähnlich wie dieses Port-Scanning dann quasi ein Username-Scanning zu machen, um meine Benutzernamen zu finden. Was, ja, gut, könnten die einfach auf GitHub gucken, das steht in meiner öffentlichen Config drin. Wäre sehr viel einfacher. Das zeigt natürlich, dass es sich hier um einen automatisierten Angriff handelt, das große Schleppnetz, was durch den Ozean des Internets gezogen wird.
Ja.
Also ich vertraue da im Wesentlichen auf die kryptografischen Garantien, die mir OpenSSH bietet, durch die entsprechenden Protokolle und diese Möglichkeiten auszuschöpfen, zum Beispiel halt Passwortauthentifizierung ausschalten und durch Schlüssel ersetzen, durch kryptografische Schlüssel und schwache Krypto-Algorithmen zu verbieten, was ja mittlerweile auch, na, ich glaube, SSH ist auch mittlerweile über strikter geworden über die Jahre, einfach alten Scheiß auch schneller wegzuwerfen.
Mhm, ja.
Genau. Denn SSH ist ein krypto-agiles System. Ich verweise auf Folge 43. Wir waren jetzt aber gerade erstmal noch bei Ports. Wir haben jetzt also dieses Konzept von Ports, was wir verstanden haben. Ich habe ja noch so ein Praxisbeispiel. Das kannst du ja hier auch mal mitmachen, um mal zu sehen, wie solche Ports in der Praxis aussehen. Und zwar kannst du hier mal irgendwie irgendeine Webseite aufmachen. Ich meine, unser klassisches Beispiel ist natürlich Wikipedia hier. Also habe ich jetzt mal wikipedia.org aufgemacht. Mhm. Und dann ist hier vorbereitet in den Shownotes der Befehl für das Tool mit dem, ja, für, aus deutscher Sicht vielleicht ein bisschen unglücklichen Namen SS. SS steht hier für Socket State. Oder ich glaube zumindest Socket State, also der Zustand von Sockets. Sockets sind eben Ports, die gerade verbunden sind innerhalb des Computers, also halt quasi eine Datenstruktur, die im Betriebssystem repräsentiert, dass ein bestimmter Port gerade von einem bestimmten Prozess verwendet wird. Und wenn wir hier sehen können, ja, hier ist jede Menge los. Mein Firefox-Prozess hat hier irgendwie x wie viele verschiedene Leitungen auf zu allen möglichen Adressen. Die kommen hier alle von meiner lokalen Geräteadresse, also aus dem 10-Punkt, noch was Bereich, eben meine lokale private IP-Adresse, die ich hier habe, private IPv4-Adresse. Und dann Zieladressen, können wir auch mal gucken. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel diese IP-Adresse nehme, die rückwärts auflöse, und dann komme ich jetzt irgendwas mit Google raus. Ich gucke mal, ob ich hier eine finde, die tatsächlich mit Wikipedia zusammenhängt. Ach so, das hier gerade war StudioLink. Das ist, worüber wir gerade verbunden sind, ja. Zum Beispiel hier habe ich eine Adresse, wo noch eine Verbindung offen ist, und zwar 185, 15, 59, 240. Wenn ich das rückwärts auflöse, komme ich bei einem Load-Balancer von Wikimedia in Amsterdam raus. Und ja, von da habe ich dann offenbar wahrscheinlich irgendwelche Bilddateien oder sowas runtergeladen. Und so kann man sehen, ja, wenn der Browser halt eine Webseite aufgerufen hat, dann sind diese Verbindungen dementsprechend auch weiterhin auf. Die werden eine Zeit lang aufgehalten für den Fall, dass man noch irgendwelche weiteren Dateien nachlädt. Also wenn man zum Beispiel durch den Artikel durchscrollt und da irgendwelche Elemente nachgeladen werden. Wenn ich hier zum Beispiel auf einen Link raufgehe, dann kommt dann so eine Vorschau und da muss eventuell das Bild nachgeladen werden. Und damit das dann auch möglichst schnell geht, versucht der Browser zumindest für eine Zeit, die Verbindung zu den ganzen beteiligten Servern aufrechtzuerhalten, damit dann im Falle eines Falles nicht noch wieder eine neue Verbindung ausgehandelt werden muss. Das dauert ja alles. Dann hält man lieber noch die Verbindung, die man schon hat, noch ein bisschen auf.
Müsste man nicht eigentlich hier im Inspektor die Process-ID von dem Tab sehen können?
Das solltest du sehen, wenn du in About Processes reingehst. Also wenn du in der neuen Tab aufmachst und der Adressleiste eingibst About Doppelpunkt Processes.
Steht's schon, genau. Mhm.
Und dann hast du da tatsächlich Prozess-IDs und dann die Tabs, die da drunter offen sind.
Ja, genau.
Mal gucken, in dem Fall hier, den ich hier gerade am Wickel hatte. Das ist der Prozess 22681 bei mir. Das ist einfach der Firefox-Prozess insgesamt. Also offenbar ist hier der Mutterprozess dafür verantwortlich, die ganzen, also der Elternprozess, ist dafür verantwortlich, die ganzen Netzwerkverbindungen aufrechtzuerhalten. Und die Tabs sind dann nur dafür da, Inhalte darzustellen.
Dann müsst ihr, genau, und dann steht hier bei Process, steht hier hinten Firefox und die Process-ID dahinter. Ja, okay, cool.
Mhm. Ja, genau, so kann man das zuordnen. Das ist halt auch eine Sache, die man als Netzwerkadministrator oder Systemadministrator eventuell machen möchte. Man sieht irgendwie, dass hier merkwürdige Datenverkehr stattfindet, irgendwie, den man nicht zuordnen kann. Da möchte man das halt nachvollziehen, von welchem Prozess das jetzt irgendwie kommt. Dann ist das ein mögliches Lied in so einer Kette, um so etwas nachzuverfolgen, dass man hier die lokale Verbindung zuordnen kann zu dem Prozess, der tatsächlich diese Verbindung offen hält.
Wenn ich den jetzt hier aktualisiere, dann müsste ich hier in der Prozessverwaltung das neue sehen. Okay, du kannst mal weitermachen. Ich spiele hier noch ein bisschen rum.
Ja. Nachdem wir jetzt also verstehen, dass wir eine IP-Adresse und einen Port brauchen, wenn wir einen Server betreiben können, können wir dementsprechend auch uns überlegen, was wir brauchen, damit dieser Serverprozess, den wir hier zu Hause vielleicht laufen haben, um dann tatsächlich zum Self-Hosting zu kommen, damit der auch von außen erreicht werden kann. Also die Außenwelt muss meine IP-Adresse finden können und die muss auch den entsprechenden Port erreichen können, wo eben dieser Serverprozess lauscht. Problem Nummer eins mit der IP-Adresse, die wird durch den Internetanbieter vergeben und ändert sich im Zweifelsfall auch relativ oft. Also wie gesagt, bei IPv4 hatten wir es besprochen, dass man als normaler Endkunde bestenfalls eine IPv4-Adresse bekommt und ja, die wird dann ab und zu mal neu gewürfelt. Ich glaube, ich habe tatsächlich jetzt immer noch dieselbe IP, die ich beim letzten Mal auch schon hatte. Gucken, wenn ich in meine Suche MyIP eingebe, ja, das ist immer noch dieselbe, die ich seit einer ganzen Weile habe. Also die ist irgendwie schon mehrere Wochen lang meine. Aber es würfelt sich auch mal ab und zu durch oder spätestens, wenn ich den Router neu starte, wird da wahrscheinlich eine Neuwürfelung stattfinden. Bei IPv6 ist es auch ähnlich. Da ändern sich auch die IPv6-Präfixe und dementsprechend ist die IPv6-Adresse auch einer Änderung unterworfen, die man nicht selber ohne weiteres kontrollieren kann. Wie geht man also damit um? Ja, dass man einen Namen hat, den tatsächlich Leute finden können. Und damit ist man wieder beim Thema DNS, das Adressbuch des Internets, wie wir es alle kennen. Und insbesondere gibt es da so eine Kategorie von Protokollen, die unter dem Namen dynamisches DNF firmieren. Das ist so eine Sache, die nicht wirklich ordentlich standardisiert ist. Also es gibt ja einen Wikipedia-Artikel, der das so als Technik bezeichnet. Also es gibt, glaube ich, konkrete Protokolle dafür. Ja, es ist hier, werden hier RFCs verwiesen in dem Wikipedia-Artikel. RFC 2136 und RFC 3007 habe ich in der Praxis noch nicht gesehen, weil es war bei mir letztendlich immer irgendwelche konkreten Verfahren, die dieserjenige DNS-Anbieter sich ausgedacht hat, bei dem ich dann halt gerade war. Bei DynDNS muss man auch aufpassen, das soll man nicht verwechseln mit der Firma, die DynDNS heißt. Das ist nur einer von vielen möglichen Anbietern solcher Dienste und gerade die Firma DynDNS ist auch durch nicht allzu coole Geschäftspraktiken aufgefallen über die Jahre. Durch so plötzliche Preisanstiege und solche Sachen. Mhm. Oder dass plötzlich kostenlose Angebote nicht mehr kostenlos waren. Muss man sich überlegen, ob man das irgendwie haben möchte. Aber ja, grundsätzlich muss man sich dann in irgendeiner Form Gedanken machen, wie man einen tatsächlichen stabilen Namen bekommt für die eigene IP-Adresse. Eventuell ist das eine Funktion, die in einem eigenen Plastorouter schon drin ist. Also ich glaube, bei Fritzboxen gibt es so eine Möglichkeit, dass man sich so unter den ihrem DNS-Namensbereich einen Namen geben lassen kann, der dann von der Fritzbox automatisch aktualisiert wird. Also immer auf die IP-Adresse gezeigt wird, die die Fritzbox gerade hat im großen Weint-Internet.
Ja.
Und dann guckt die kümmert sich halt die Fritzbox drum, dass sie, wenn sie merkt, dass auf ihrem öffentlichen Interface die IP-Adressen wechseln, dass dann diese Einträge umgesetzt werden. Ansonsten muss man sich dann damit beschäftigen, was die entsprechenden Möglichkeiten sind, die man da bei den Geräten hat, mit denen man zu tun hat.
Das ist halt nicht besonders eingänglich, ne? Also diese, das sind MyFritz-Adressen. Das funktioniert im Prinzip auch ganz gut. Das ist halt irgendwie so ein kryptisch gewürfeltes Ding, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass man da eine hübsche Adresse hat, sondern das muss man dann irgendwo stehen haben, um das benutzen zu können. Aber das funktioniert ganz grundsätzlich, funktioniert das gut, ja.
Ja, man könnte jetzt noch losgehen, wenn man seine eigene Domain hat und da einen Verweis machen möchte, dass man dann sagt, die www.subdomäne von der eigenen Domäne ist dann kriegt dann einen CNAME-Eintrag im DNS und verweist auf diese MyFritz-Domain. Also, dass man nicht selber einen Eintrag pflegt in der eigenen DNS-Zone auf die IP-Adresse, die sich ständig ändert, sondern einen Verweis auf diese MyFritz-Adresse, auf die MyFritz-Domain, die dann halt kryptisch sein kann, wie sie es will, weil das muss der Nutzer ja dann nicht mehr sehen. Das wird dann automatisch aufgelöst.
Mhm. Ja, das Problem ist natürlich, da kommen wir natürlich später noch drauf, so Sachen wie ein Pi-Hole da zu betreiben, ist natürlich dann witzlos trotzdem, ne? Also da kommst du halt trotzdem nicht von außen drauf.
Ja, genau. Manche Dienste brauchen ja auch gar keine öffentliche IP-Adresse, wenn es nur von Netzwerk intern erreichbar ist. Mhm. Genau. Man kann ja auch zum Beispiel die Methode nehmen, dass man ein VPN verwendet, um sein Heimnetzwerk zu erreichen, wie ich das bei mir mache. In meinem Fall ist der VPN-Server einer meiner virtuellen Maschinen, die im Rechenzentrum laufen. Aber man kann ja auch zum Beispiel sagen, man nimmt sich einen VPN-Dienst, sowas wie Tailscale zum Beispiel, ist da ein entsprechender Anbieter dafür, der auch, glaube ich, einen kostenlosen Tier hat. Ich meine, ich habe gerade bei DynDNS davor gewarnt, dass die irgendwann dieses Angebot aufgegeben haben. Das muss man natürlich immer mit so Vorsicht genießen und davon sich nach Möglichkeit nicht allzu abhängig machen. Aber dass man sich so ein VPN einrichtet, was einfach nur dafür da ist, dass man auf die eigenen Geräte zugreifen kann. Also man kann sich dann vom Notebook aus in das VPN einmelden, zum VPN-Server hin, der von dem Dienst bereitgestellt wird. Und die Geräte, die zu Hause laufen, verbinden sich ebenfalls mit diesem VPN-Server, sodass man dann über dieses virtuelle private Netzwerk eben auf die Geräte zu Hause zugreifen kann, ohne dass man durch diese wechselnde IP-Adresse irgendwie durch muss oder durch die Firewall vom Plastorouter und so weiter und so fort.
Im Prinzip alles richtig, ne? Nur eben gerade Pi-Hole zum Beispiel ist so ein Sonderfall. Weil was Pi-Hole macht, ist halt
ein reiner Netzwerkdienst für lokal.
Ist halt nur lokal sinnvoll, weil es ist ein DNS-Resolver. Das bedeutet, man kann da halt nicht den hinter einem DNS-Name stehen haben, weil wenn ich erst den DNS-Name zu meinem DNS-Resolver auflösen müsste, dann habe ich da irgendwie so eine zirkuläre Abhängigkeit. Das bedeutet, ich kann meinen Pi-Hole zu Hause von auswärts eigentlich nicht wirklich nutzen.
Ja, DNS-Resolver hatten wir, glaube ich, kann sein, dass wir es auch in der 61 schon angesprochen hatten, kurz, ist
haben wir eine
der
DNS-Folge
Dienst, wo man
gehabt.
Selber seine eigenen DNS-Anfragen hinschickt. Wir haben eine DNS-Folge gehabt, das war die Folge 18, auch schon von vor über 2 Jahren. Ja. Also wenn man als Endnutzer, also als Endgerät, den Domainnamen auflösen möchte, geht man nicht zu den Root-DNS-Servern, weil dann würden die Dinger alle sofort durch den Boden schmelzen, wenn da alle Milliarden von Internetnutzern hinkommen würden. Sondern man geht durch einen Resolver durch. Das ist dann im Fall des Heimnetzwerkes halt eben wieder der Plastorouter für gewöhnlich. Und der redet dann stattdessen mit dem DNS-Resolver von dem Internetanbieter. Und das ist dann vielleicht derjenige, der tatsächlich mit den Root-Servern redet und dann Caching betreibt, also die Antworten dann dazwischen speichert, sodass eben nicht bei jedem Mal nachgefragt werden muss, bei den tatsächlichen autoritativen Nameservern. Und wenn dann so ein DNS-Resolver halt 100 Nutzer vertritt, dann kann man da einiges an Verkehr reduzieren, weil diese Antworten, die ein Nutzer gemacht hat, von einer anderen Nutzerin eventuell wiederverwendet werden können. Wenn einer nach google.de fragt und dann eine Minute später der nächste nochmal nach google.de, dann kann man das halt wiederverwenden und muss nicht erst die Meldekette ganz nach oben hochgehen. Das ist die Idee von DNS-Resolvern. Und dieser Pi-hole ist ein DNS-Resolver, den man sich in sein lokales Netzwerk stellen kann. Der heißt Pi in Bezug auf diesen Raspberry Pi, den so scheckkartengroßen Minicomputer, der relativ breite Verwendung erfahren hat, so unter Hobby-Hackern, beziehungsweise Hardware-Hackern oder halt Leuten, die zu Hause selber irgendwelche Dienste betreiben möchten, als kleines, günstiges Computerformat, was fürs Netzwerk geeignet ist. Und gleichzeitig natürlich Pi-hole, dieser englische Begriff, ja quasi das Brotloch, würde man im Sächsischen sagen. Die Gusche, die ja im Zweifelsfall zu weit offen ist. Und bei dem Pi-hole geht es darum, dass man die ganzen Anfragen nach irgendwelchen Werbedomains und sowas dann in das Pi-hole reinschieben kann und dann gehen die da in den Orkus. Also ein DNS-Resolver, der, wenn nach einer Domain eines Werbenetzwerks oder so gefragt wird, dann halt eine ungültige IP-Adresse, wie zum Beispiel 000 zurückgibt, sodass dann Werbung damit blockiert werden kann und das auch bei Geräten, wo man nicht einen Werbeblocker zum Beispiel im Browser auf dem Endgerät installieren kann, zum Beispiel auf irgendwelchen Tablets und Smartphones und sowas. Oder zum Beispiel Werbung, die in irgendwelchen Apps angezeigt wird, was gar nicht im Browser ist.
Genau.
Aber gut, wir werden noch genauer nochmal eingehen auf Software, die man hier betreiben kann, nachdem wir hier die grundsätzlichen Fragen weiter geklärt hatten. Wie gesagt, wir haben jetzt also irgendwie, wenn wir tatsächlich den Dienst von außen erreichen wollen, müssen wir entweder durch das DynDNS durchgehen oder durch ein VPN, wie eben schon erwähnt. Wenn wir jetzt bei der Alternative sind, DNS, oder vielleicht einfach auf irgendeine Art und Weise kriegen wir die IP-Adresse auf jeden Fall raus, unter der wir gerade zu Hause laufen, können uns also zu der von außen verbinden, grundsätzlicherweise, ist halt trotzdem noch das Problem, wie können wir tatsächlich diesen Port erreichen? Denn Router haben für gewöhnlich einen Paketfilter, und also eine sogenannte Firewall. Ich habe natürlich geguckt bei Wikipedia und Wikipedia hat geliefert und hat mir schöne Illustrationen zum Begriff Firewall gegeben. Aber was halt eine Firewall ist, ist halt, da finde ich das deutsche Wort Paketfilter doch sehr viel einfacher verständlich. Es ist halt irgendein System, wo Netzwerkpakete untersucht werden und anhand, also meistens wird nur anhand von den Metadaten, also quasi anhand des Umschlages mit den Absender- und Empfängeradressen und Ports, wird entschieden, ob man dieses Paket jetzt durchlassen will. Es gibt dann auch mitunter Filter, die Tiefenscans durchführen. Das ist aber in Zeiten von Verschlüsselung überall im Prinzip, ich will nicht sagen obsolet, aber es befindet sich stark auf dem Rückzug. Aber ja, solche Filter, die nach IP-Adressen und Ports gehen, sind absolut der technische Standard und sind auch eine sinnvolle Schutzmaßnahme, um unnötige Schwachstellen zu vermeiden. Denn im Allgemeinen, wenn man einen Dienst im lokalen Netzwerk betreibt, dann möchte man nicht, dass dieser Dienst auch von außen erreichbar ist. Also wenn ich zum Beispiel hier in meinem Heimnetzwerk einen Netzwerkdrucker stehen habe, dann hat er auch eine IP-Adresse natürlich, wenn der im Netzwerk hängt. Der hat auch einen Port, wo man den erreichen kann, um Druckaufträge abzuschicken. Und ich möchte jetzt nicht, dass Hinz und Kunz aus dem öffentlichen Netzwerk meinen Drucker bedienen können und mir irgendwelche interessanten Bilder schicken können darüber oder sowas. Das ist mir ja mal aus Versehen passiert, als ich in meiner alten Firma, die hatte zwei Standorte in Dresden und Bautzen, und ich hatte dann so da gesessen, wollte meinen Zeiterfassungsschein ausdrucken. Habe das halt alles schön ausgefüllt und so weiter und gehe halt auf Drucken und achte auch extra drauf, dass ich den Drucker in der zweiten Etage auswähle, wo ich sitze, und dann passiert nichts. Und ich denke so, was ist denn hier los? Guck nochmal auf und stell fest, ich habe es gerade nach Bautzen geschickt.
Sehr gut.
Also da lag dann halt im Ausgabefach halt so ein Zeiterfassungsschein von einem Mitarbeiter aus Dresden. Ich hoffe da mal, dass es dann da irgendwie im Papiermüll entsorgt wurde, weil ich auch nicht wirklich irgendwie eine realistische Kontaktmöglichkeit dahin hätte. Ich hätte jetzt noch ein weiteres Blatt drucken können mit der Aufforderung, das bitte wegzuwerfen, aber gut. irgendwie sowas. Ich habe es dann halt sein lassen. Aber das möchte man natürlich jetzt nicht, dass das irgendwie im öffentlichen Internet geht mit den eigenen Druckern. Ich meine, das ist auch so eine Sache, die es mir manchmal irgendwie die Runde gemacht hat in den Nachrichten, aber dann halt eher als Sicherheitslücke als Feature. Und deswegen Paketfilter. Dass wenn von außen ein Paket reinkommt und gesagt wird, hier, wir möchten uns gerne verbinden zu der IP-Adresse und dem Port von dem Drucker, dass dann halt der Paketfilter sagen kann, du kommst nicht aus dem lokalen Netzwerk, geh weg. Und dann wird das Paket halt entweder einfach still und heimlich gedroppt, also halt ja auf den Boden geworfen und zerspringt dann in 1000 Einzelscheiben und Bits und Bytes, wird dann halt gelöscht. oder es wird halt irgendeine Antwort zurückgeschickt. Also zum Beispiel wie dieses Connection Refused, was wir gerade gesehen haben. Kann man sich dann, je nachdem, wie man den Paketfilter konfigurieren möchte, überlegen, was man da irgendwie antworten möchte. Und wenn man jetzt natürlich einen Dienst betreibt, der nach außen hin sichtbar sein soll, also wenn ich hier jetzt irgendwie einen Webserver betreiben möchte, auf dem eine Webseite abgerufen werden kann von außen, dann muss man natürlich dem Router das irgendwie erklären, dass das halt ein Verkehr ist, den man tatsächlich erlauben möchte. Dass wenn da jemand ankommt und verbindet sich da auf Port 80 oder auf Port 443 und so weiter, dass das dann eben die Zustimmung des Paketfilters finden soll. Das muss man dann entsprechend konfigurieren. Standardkonfiguration, wenn man sowas nicht macht, ist in den Paketfiltern für gewöhnlich, dass alles, was von innen aus dem Heimnetzwerk nach außen geht, zulässig ist. Man möchte ja das große Internet erreichen können. Und alles, was an Antworten zurückkommt, also quasi an Paketen, wo Quell- und Zieladresse einfach vertauscht sind von einem Paket, was vorher gesehen wurde, dann wird es auch durchgelassen. Also das erfordert so ein bisschen, dass sich diese Paketfilter auf dem Router auch merkt, welche Verbindungen offen sind.
Mhm, ja.
Das ist ja dann auch der Grund, warum es sowas wie Keep-Alive-Pakete gibt. Das haben wir auch irgendwann schon mal besprochen, glaube ich. Dass wenn man eine TCP-Sitzung offen hat, also halt ja das eines dieser klassischen Protokolle auf Schicht 4, was eben für solche Datenübertragungssitzungen geeignet ist, wie zum Beispiel für HTTP, da wird im Zweifelsfall, wenn die Verbindung offen gehalten werden soll, aber sie wird eine Zeit lang nicht gebraucht, wird alle paar Sekunden so ein Keep-Alive-Paket geschickt, also einfach ein leerer Umschlag, damit die ganzen Paketfilter auf dem Weg noch wissen, wir müssen uns diese Verbindung noch weiter merken. Oder genauso auch die ganzen Geräte, die NAT auf dem Weg machen, sich das noch merken, wie sie die Adressen für die Antworten dann wieder zurückübersetzen in die internen Adressen. Denn irgendwann werden diese Einträge dann auch rausgeworfen, wenn das nicht mehr gebraucht wird, damit da nicht der Speicher vollläuft.
Mhm. Okay.
Das ist also unser zweites Problem. Wie gesagt, das kann man dann in der Konfigurationsoberfläche von dem Plasto-Router für gewöhnlich einstellen. Also das heißt dann, wenn es nur um den Paketfilter geht, heißt sowas Port-Opening meistens. Also halt, dass man einen bestimmten Port öffnet nach außen hin und dann eben die einkommenden Pakete nicht abweist, sondern durchlässt. Je nach Betriebssystem kann das auch sein, dass man das auf dem Server selber machen muss. Sofern da auch eine Firewall läuft oder ein Paketfilter. Es kann natürlich zum Beispiel sein, wenn man hier unter Linux unterwegs ist, da ist der entsprechende Paketfilter IP-Tables oder die neuere Variante NF-Tables. Und da kann es sein, dass es einfach standardmäßig eingerichtet ist, alles durchzulassen. Oder es ist, das kommt dann so ein bisschen auf die Distribution an oder halt außerhalb von Linux auf das Betriebssystem. Wenn das standardmäßig zugenagelt ist, muss man halt eben auch dort ein Port-Opening definieren in irgendeiner Form. Wenn man das jetzt alles gemacht hat, kann es trotzdem noch sein, dass man ja NAT eventuell hat. Auch dafür verweise ich auf unsere Ausführung vom letzten Mal, dass bei IPv4 eben manchmal NAT erforderlich ist, um die privaten IP-Adressen, die nur im lokalen Netzwerk gültig sind, zu übersetzen in oder zuzuordnen zu laufenden Verbindungen nach außen hin. Und da hat man eben das Problem, dass die Geräte im lokalen Netzwerk eben nur private Adressen haben und so eine private Adresse kann man nicht ins DNS reinschreiben. Das hilft einem dann nicht weiter, wenn man von außen erreichbar sein möchte.
Genau.
Und da ist die Idee dann nicht nur eine Portöffnung, sondern eine Portweiterleitung, dass man auf dem Plasto-Router oder ja auf dem Router im allgemeinen Fall in der Konfigurationsoberfläche seine Portweiterleitung definiert. Und dann heißt das, dass der Router dort selber auf diesem Port lauscht und man kann sich auf diesen Port auf dem Router selber verbinden. Und der hat ja dann eine öffentliche IP-Adresse, also kann man das auch tatsächlich erreichen von außen. Und sobald eine Verbindung aufgeht, wird das dann weitergeleitet an die gewünschte Zieladresse. Also es ist quasi sowas Ähnliches wie NAT, aber umgedreht. Heißt deswegen auch im Fachjargon Reverse NAT.
Ach okay, ja, in Ordnung. Das wusste ich gar nicht, dass das Reverse NAT ist. Ja, okay. Hm?
Ja. Also NAT ist, ich verbinde mich zu einer beliebigen Zieladresse, von einem bestimmten Quellnetzwerk kommt. Und Reverse NAT ist, ich komme von einer beliebigen Quelladresse zu einem bestimmten Zieladresse oder zu einem bestimmten Zieladressbereich.
Klingt logisch. Hm. Okay.
Und ja, damit ist dann natürlich auch verbunden, dass dann in der Firewall von dem Router, in dem Paketfilter halt ein Opening drin sein muss für den Port, der weitergeleitet wird. Das macht dann aber meistens die Software automatisch, weil dann die Intention an der Stelle klar ist. Wenn man den Port weiterleiten möchte, dann muss man halt auch Verbindungen dort akzeptieren können. So, wenn wir das jetzt also alles gemacht haben, wir haben in unserem Plasto-Router ein DNS in irgendeiner Form eingerichtet, so ein dynamisches DNS. Wir haben auch tatsächlich Portweiterleitungen definiert, die zu unserem Gerät hier hingehen, oder wir haben einfach aufgegeben und haben einen Server in der Cloud gemietet. Kann ja auch sein. Was können wir jetzt also damit dann betreiben? Denn das ist ja der Zweck von der ganzen Sache. Self-Hosting ist ja nicht nur, ja, soll ja nicht nur aus Jux und Dollerei sein. Ich meine, kann man auch gerne aus Jux und Dollerei machen, aber soll ja am Ende tatsächlich auch einen Dienst anbieten in irgendeiner Form. Und das kann ja, wir wissen ja von Computern, das kann grundsätzlich alles sein erstmal. Aber es gibt ja so ein paar klassische Sachen, die häufig gemacht werden. Ich habe hier mal so als Beispielliste aufgeschrieben und ich werde erstmal die Positivliste durchgehen. Ich habe dann nur noch so ein paar Negativsachen, die auf jeden Fall oder eher nicht gehen, was ich so selber betreibe. Und wie gesagt, das ist hauptsächlich auf gemieteten Servern im Rechenzentrum, aber das sind alles Sachen, die man zu großen Teilen auch grundsätzlich zu Hause betreiben kann. Die Sternchen werde ich jetzt gleich ausführen. Das eine, was ich hier, ich habe das einfach mal alphabetisch geordnet, damit das ordentlich ist. Das erste hier auf der Liste bei mir ist Gitti. Das ist eben quasi schon so ein bisschen angeklungen, als ich meinte, wenn man Quellcode hochladen möchte über SSH. Das ist nämlich genau sowas. Das ist ein Quellcode-Verwaltungssystem. Ist jetzt vielleicht was, was Nicht-Nerds noch nicht selber vor sich gesehen haben. Wer jetzt nicht tatsächlich selber Programmierer ist, kommt halt nicht so oft den Quellcode in Kontakt. Aber ja, ein Quellcode-Verwaltungssystem, wo man Quellcode von Projekten irgendwie, von Software oder eventuell auch andere Sachen, die in irgendeiner Form größtenteils Textdateien sind, ablegen kann. Und kann das Ganze dann auf einem Server ablegen, auch auf eine Art und Weise, die die ganze Änderungshistorie mit berücksichtigt. Also ja, quasi, um vielleicht eine Analogie zu wählen, die Leuten von der Arbeit begrifflich bekannt ist, sowas wie SharePoint, aber für Source Code und nicht furchtbar.
Okay, ja. Wir müssen einfach mal eine Git-Folge machen und dann hat sich das erledigt, dann müssen wir das auch.
Wir haben eine Git-Folge gemacht im Penta-Radio.
Ja, okay.
Juli 2020, wenn ich richtig erinnere.
Oh, ich bin mir nicht sicher. Weiß ich nicht mehr.
Das werden wir live nachschlagen. Ich finde Git nicht im Titel. Es ist Juli 2021. Ich habe mich nur um ein Jahr daneben gelegen, aber der Monat war richtig. Hm. Das können wir mit verlinken. Und ja, das war jetzt das erste auf meiner Liste. Das nächste, was ich habe, ist Jitsi Meet. Das ist eine Videotelefonie-Software. Das ist tatsächlich so eine Sache, die kann man zu Hause ja nur unter bestimmten Umständen betreiben. Denn Videotelefonie-Software hat Probleme, sobald sie hinter einem NAT sitzt. Also allgemein, Videotelefonie und sowas hat auch Probleme, wenn man, wenn es im Großen mal Internet sitzt und man selber hinter einem NAT ist, dann muss man Tricksereien machen so ein bisschen. Weil man will eigentlich, damit das Ganze effizient funktioniert, dass die Daten direkt zwischen den Teilnehmern übertragen werden. Man möchte eigentlich, wenn zum Beispiel ein Anruf zwischen zwei Personen ist, möchte man nicht alles durch den Server durchschleifen müssen. Man stelle sich vor, so ein Server, der 10.000 Verbindungen orchestriert, 10.000 Anrufe zwischen verschiedenen Leuten, da möchte man das nicht alles durch die Zentrale durchschleifen müssen, durch diesen einen Server, dann schmilzt der auch schnell durch den Boden. Mhm. Oder zumindest das Netzwerkkabel schmilzt ab. Sondern man möchte eigentlich dafür sorgen, dass die beiden Endstellen direkt miteinander verbunden sind. Und da gibt es einige Tricksereien, die man mit Netzwerkprotokollen machen kann, um das hinzubekommen, selbst wenn die Teilnehmer hinter NAT sind. Aber der Videotelefonie-Server muss definitiv außerhalb von irgendeinem NAT sein. Und das ist halt normalerweise in dem Fall im Rechenzentrum. Eventuell halt auch, wenn man an einem Endkundenanschluss ist, der IPv6 macht. Aber dann ist man auch so ein bisschen darauf beschränkt, dass es nur mit IPv6 geht. Und naja, das ist halt so ein Risiko, was man vielleicht noch nicht so konsequent eingehen kann heutzutage. Es gibt da doch noch sehr viel Verkehr, der über IPv4 läuft. Deswegen, ja, wenn man so Videotelefonie-Server hosten möchte, wie ich das hier mache für meine privaten Spieleabende und sowas, dann das lieber in einem offenen System, was tatsächlich eine öffentliche IP-Adresse hat, in sowohl V4 als auch V6. Einfach der Kompatibilität wegen. Gibt schon genug Fehlermodi, muss man nicht noch mehr hinzufügen. Eine Sache, die ein bisschen resilienter ist, was das angeht, habe ich hier auf der Liste, und zwar Matrix. Das ist ein Messenger, der föderiert ist. Ich verweise auf die Folge 57, wo wir ActivityPub besprochen hatten, als ein föderiertes Protokoll. Matrix ist jetzt nicht ActivityPub-basierend, aber auch so ähnlich aufgebaut als ein Netzwerk von Messenger-Servern, die untereinander Nachrichten austauschen können. Ja, so ein bisschen vergleichbar mit E-Mail, aber eben als Direktnachrichtenprotokoll ausgelegt mit den ganzen Funktionen, die man von so modernen Direktnachrichten so erwartet, so Sprachnachrichten und Emoji-Reaktionen und den ganzen Quatsch. Das ist eine Sache, die kann man eigentlich auch von zu Hause relativ gut betreiben, weil das nur HTTP erfordert. Also nur, das ist quasi ein Webprotokoll, was da verwendet wird. Ich verweise wieder auf unsere Besprechung in Folge 22. Das Web ist nicht das Internet. Wie zwar es im Internet eigentlich auch sehr viele Sachen gibt, die nicht HTTP sind, aber am Ende geht irgendwie sehr vieles über HTTP und dieses Matrix-Protokoll ist eins davon. Und dementsprechend, ja, wenn man den Matrix-Server erreichen kann, also wenn der ein HTTP-Server ist, der aus dem weiten Internet erreicht werden kann, dann ist das im Prinzip alles, was man da erfüllen muss aus netzwerktopologischer Sicht. Eventuell wird es dann da ein bisschen eng werden, wenn man irgendwie in exzessiven Mengen irgendwie Bilder und Sprachnachrichten sowas durch die Gegend schicken will, weil das dann natürlich dann begrenzt ist dadurch, was man für eine Internetanbindung zu Hause hat. Nicht nur in der Download-Richtung, sondern auch in der Upload-Richtung. Denn aus Sicht des Servers ist es dann ja genau umgedreht. Also wenn der Nutzer etwas runterladen möchte, also zum Beispiel irgendwie von dem Server ganz viele Nachrichten abrufen möchte, dann ist das aus Sicht des Servers ein Upload, also Daten, die weggeschickt werden vom Server. Und diese Upload-Bandbreiten sind ja bei Endkunden-Internetanschlüssen meistens enorm begrenzt.
Ja, großes Problem auf jeden Fall. Ja.
Ja. Ebenfalls eine Software, die davon betroffen ist, die man aber auch selber hosten kann, ist Nextcloud. Ja, ein Cloud-Speicher. Ja, man kennt so die Produkte von den Platzhirschen. Man kennt so Google Drive, Apple iCloud, Microsoft OneDrive oder auch Dropbox als eine Firma, die nur quasi sowas anbietet. Also dieses ja, klassische Versprechen, hier ist dein Speicher, wo du es alles in die Wolke hochladen kannst und dann sind deine Daten sicher, auch wenn dein Telefon irgendwie in den Klo fällt oder so. Und sowas habe ich auch. Das ist auch tatsächlich was ich meiner Mutter eingerichtet habe, als sie mal ihr Telefon wechseln wollte und dann halt die Frage war, wie kriegen wir die ganzen Daten irgendwie rüber? Und dann habe ich ihr bei mir einfach so einen Nextcloud-Account geklickt auf meinem Server und dann haben wir da die ganzen Bilder und so weiter reingeworfen. Und damit ist das da alles, liegt das alles sicher, ist von meinem Backup mit abgesichert, was sie da hochgeladen hat. Und damit war dann auch ja keine Migration in dem Sinne auf das neue Telefon erforderlich. Wir haben einfach nur die Nextcloud-App auf dem neuen Telefon installiert und dann waren die ganzen Bilder da auch wieder da. Ich war dann auch tatsächlich positiv überrascht davon, dass meine Mutter sich dann damit auch weitergehend auseinandergesetzt hat und sich dann da ihre eigenen Ordnerschemata ausgedacht hat und die Bilder rumsortiert hat, damit sie dann einen Ordner als offline verfügbar markieren konnte mit den ganzen Bildern, die sie gerne rumzeigen können möchte die ganze Zeit, also die auf jeden Fall mal verfügbar sein sollen auf dem Telefon. Da war ich positiv überrascht davon, dass das offenbar doch auch für eher technisch unbedarfte Nutzer zugänglich ist.
Sehr gut.
Okay. Vielleicht nicht die Serverseite davon, aber die Anwenderseite auf jeden Fall. Und die Serverseite, glaube ich, ist auch vergleichsweise entspannt, wenn man es da auf jeden Fall gibt es die entsprechenden Handbücher und sowas, die man da befolgen kann, wenn man sowas unter Linux installieren möchte. Ich hatte auch beim MDR neulich einen der Moderatoren dort gesprochen, der mich dann auch ausgefragt hat, im Rahmen meiner Technik-Sprechstunde dann zwischen den Segmenten dann befragt hat zu Problemen mit seinem Nextcloud-Server, dass er dann noch irgendwie den Speicher nicht richtig eingerichtet bekommt. Also fand ich auf jeden Fall interessant, dass das auch so weit in die allgemeine Bevölkerung schon durchgedrungen ist. Zumindest das technikinteressierte Publikum, was dann da willens ist, sich ein bisschen einzuarbeiten.
Ja, cool.
Eine andere Sache, die ich betreibe auf meinen mieteten Servern im Rechenzentrum, ist Nginx. Das ist einfach ein HTTP-Server, also wo man einfach Webseiten drauf ablegen kann oder betreiben kann. Und das ist quasi auch der Grund, wie man an unsere Podcast-Folgen hier rankommt, denn natürlich, die liegen auch auf meinen Servern rum. Alles, was unter zyrillion.de liegt, die ganzen Webseiten, wo ihr euch eventuell durchklicken könnt, um die Shownotes zu lesen, wo der Feed abgerufen werden kann durch eure Podcatcher und wo dann auch die Folgen runtergeladen werden können, das ist alles auf der entsprechenden eigenen Infrastruktur. Wie gesagt, ja, es ist halt die Abhängigkeit vom Rechenzentrum da, aber zumindest ja, es ist eine Sache, wenn sich jetzt halt herausstellen sollte, dass der Rechenzentrumsanbieter nicht mehr zuverlässig ist, dann hat man noch andere, zu denen man gehen kann, die auch nicht nur die großen Namen sind, sondern auch eher mittelständische Anbieter, die noch ein bisschen kundenorientierter arbeiten als ein Microsoft oder ein Google oder ein Apple.
Ja, du hast natürlich ein Backup von all diesen ganzen Sachen und könntest sozusagen einfach das Backup wegnehmen und oder das Backup nehmen und das einfach genau auf einen anderen Server draufpacken und dann würde das quasi oder mit wenig Arbeit dann wieder laufen.
Ja, genau. Ne? Ja, also wahrscheinlich, wenn ich jetzt umziehen würde, das ist auch eine Sache, die ich nicht von in einem großen Klatsch machen würde. Das ist auch tatsächlich, wie ich auf die jetzt genutzten Server umgezogen bin, war so ein Dienst nach dem anderen. Mhm. Die Dienste haben alle ihre eigenen DNS-Namen, sodass ich dann einen nach dem anderen umziehen kann und dann trage ich halt im DNS die IP-Adresse entsprechend um auf den neuen Server, sobald ich halt bereit bin, einen Dienst umzuschalten. Und dann gucke ich erstmal, dass der läuft und kann mich dann so sukzessive vorarbeiten. Ja. Also das ist auch so eine Sache, die man vielleicht im Hinterkopf behalten kann, wenn man solche Dienste sich aufsetzt, dass man eventuell guckt, ob man die Möglichkeit hat, sich verschiedene Domainnamen zu wählen für die ganzen einzelnen Dienste, damit man in der Lage ist, auf diese Art und Weise flexibel zu sein. Aber wenn es natürlich jetzt darum geht, einfach nur mal auszuprobieren, dann will ich auch Leute nicht davon abhalten, das einfach alles auf einen Domainnamen zu klatschen.
Dafür gibt es ja Ports.
Mhm. Ja. Noch eine Sache, die ich hier habe, die so ein bisschen zurückgeht auf Folge 32, da hatte ich mal über hochverfügbaren Softwarebetrieb referiert. Also wie man so im Rechenzentrum Software betreibt auf eine etwas professionellere Art und Weise. Und eine Sache, die da besprochen wurde, war Metriken. Also dass man, während Software läuft, die ab und zu fragt nach bestimmten, ja quasi numerischen Werten, die einen Aufschluss darüber geben, was da gerade im System abgeht. Also dass man zum Beispiel Wir können zum Beispiel könnte irgendwie ein Programm, was da läuft, irgendwie berichten, wie viele Dateien sind gerade geöffnet, wie viele Netzwerkverbindungen sind offen, wie viel CPU-Zeit wurde verwendet, wie viel Speicher wird gerade verbraucht oder halt auch applikationsspezifische Informationen. Also wenn zum Beispiel ich so einen Webserver habe, könnte der ja auch reportieren, wie viel könnte der reportieren für jede Verbindung, die gemacht wurde, wie viele Bytes wurden da jetzt tatsächlich hoch und runter geladen und so weiter. Und dann könnte man da Statistiken drüber machen. Und dafür verwende ich hier Prometheus, also halt so einen Metrics-Server. Ich verwende das gar nicht so exzessiv, wie wir das auf Arbeit haben. Also auf Arbeit hängt so gut wie alles in irgendeiner Form im Prometheus drin. Bei mir sind das nur so ein paar Sachen, so ganz grundsätzliche Metriken, zum Beispiel, dass ich irgendwie mitbekomme, wenn meine Festplatten vorlaufen, dass dann die entsprechenden Graphen dann da anschlagen, wenn es dann bei 90% oder so steht, dass ich weiß, ich muss irgendwie entweder im Zweifelsfall im Rechenzentrum irgendwie die virtuelle Festplatte vergrößern oder im Zweifelsfall von meinen Geräten hier zu Hause, ich muss vielleicht eine Festplatte nachkaufen oder eine SSD. Oder ich kann mir zum Beispiel mal angucken, wenn ich irgendwie mal eine Zeit lang gezockt habe, wie waren eigentlich meine Temperaturdaten über die Zeit gewesen? Kann man da irgendwie interessante Dinge darüber beobachten?
Okay.
Genau, hier sind noch so ein paar andere Vorschläge, die wir gelistet haben. Eine Sache, die ich hier noch rausnehmen würde, ich hatte jetzt gerade schon gesagt, Videotelefonie ist eher schwierig, wenn man irgendwie durch NAT durch muss. Was man, wenn man zu Hause Dinge hosten will, was man definitiv nicht machen kann, ist E-Mail. Das ist so eine große Sache und der Grund dafür ist im Wesentlichen das Spam-Problem. Es ist halt das Problem, wenn man einen E-Mail-Server hat, dann muss es in irgendeiner Form einen Meldeprozess geben, falls das Ding anfängt, irgendwelchen Spam zu verschleudern. Möchten die anderen Server, die dann diesen Spam erhalten, von dem eigenen Mail-Server, möchten dann die Möglichkeit haben, irgendwie sich irgendwo zu melden und Bescheid zu sagen, hier ist irgendwas, irgendwie läuft irgendwie schief und sowas. Das wird für gewöhnlich über einen Reverse-DNS-Lookup gemacht. Also wir kennen das ja beim DNS, dass man einen Domainnamen in eine IP-Adresse übersetzt. Das geht auch umgekehrt, dass man zu einer IP-Adresse die Domainnamen rausfinden kann. Das hatte ich vorhin gerade gemacht, um aus dieser IP-Adresse 185.15.59.240 dann rauszubekommen, dass das zu Wikimedia gehört. Wenn ich das halt rückwärts auflöse, kommt hier raus uploadlb.esams.wikimedia.org. Dementsprechend kann ich halt sehen, dafür ist offenbar Wikimedia zuständig. Wenn ich jetzt meinen Reverse-Lookup mache auf meine eigene IP-Adresse, die ich jetzt hier nicht laut ansagen werde, aber ich werde sie mal hier eintippen. Kommt hier nur raus IP, ja, so ein gewisser Zeichenhaufen, also war offenbar so eine fortlaufende Nummer in irgendeiner Form, .dynamic.kabel-deutschland.de. Weil ich hier im Vodafone-Kabelnetz bin, was damals von Kabel Deutschland übernommen wurde und offenbar werden da immer noch die Kabel Deutschland-Domainnamen verwendet dafür, für den Reverse-Lookup. Und ja, wenn jetzt halt von so einer Adresse Spam kommt, dann würden sich halt die Leute bei Kabel Deutschland oder halt in dem Fall bei Vodafone versuchen zu melden. Das bringt natürlich nichts, weil die dann nicht sagen können, was da los ist. Die wissen nichts von irgendeinem Mail-Server. Wer ist hier Mail-Server? Gehen sie weg. Das führt dann halt dazu, dass die entsprechenden IP-Adressen dann auf Spam-Blocklisten eingetragen werden. Mit der Zeit ist es dann halt so weit gekommen, dass im Prinzip alle IPs oder die ganzen IP-Bereiche von Endkunden-Internetanschlüssen einfach in diesen Blocklisten gelandet sind. Und das heißt, man kann effektiv von dort keine Mail weiter verschicken. Also ich könnte dort eine Mail-Server aufmachen, bei mir zu Hause, könnte da irgendwie anfangen, meine E-Mails hinzuschicken und sobald das Ding dann versucht, die Mails zuzustellen zu einer Gmail oder Posteo oder Outlook-Adresse, wird das halt einfach kategorisch abgewiesen werden, weil die IP meines Mail-Servers in diesen Blocklisten drin steht.
Okay.
Ja, das ist also nicht praktikabel. Wenn man E-Mail betreiben will, geht das nur im Rechenzentrum.
Schade, okay.
Aber ja, neben den Sachen, die ich jetzt schon gemacht habe, haben wir hier noch so ein paar andere Beispiele, was man so zu Hause betreiben kann. Das erste Beispiel auf der Liste und auch das ist wieder einfach alphabetisch sortiert, weil wir jetzt hier keine Wertung damit vergeben wollen, wie das in welche Reihenfolge kommt. Das erste hier auf der Liste ist Bitwarden. Beispielhaft für das ganze Thema Passwortmanager. Ein Passwortmanager gibt es ja so grundsätzlich in zwei Varianten. Die eine Variante ist sowas wie KeePassXC, wo man eine Datei hat, die auf einen lokalen Rechner abgelegt wird und da stehen die ganzen Passwörter drin, die sind dann halt mit einem Masterpasswort gesichert. Und man interagiert dann halt mit dieser lokalen Datei. Muss sich dann dementsprechend auch darum kümmern, dass die ein Backup hat. Das kann ja zum Beispiel in so einem allgemeinen Cloud-Speicher wie Nextcloud der Fall sein. Aber das ist der Modus, mit dem man dort irgendwie umgeht. Das empfinden die meisten Leute heutzutage als unpraktisch, weil jeder von uns ungefähr 20 Endgeräte hat. Von wegen Computer und Notebook noch dazu und ein Tablet und ein Smartphone und ein Kühlschrank und eine Waschmaschine. Und die müssen ja alle auf die Passwörter zugreifen können.
Natürlich.
Deswegen ist sowas heutzutage auf jemand anderes Computer, sprich in der Cloud. Und unter diesen Cloud-Passwort-Managern habe ich hier rausgezogen als einen, den man tatsächlich selber betreiben kann, Bitwarden. Das ist auch von einem Anbieter, wo man das halt auch quasi den Server bei denen mieten kann. Also die haben halt eine große Installation davon unter, ich glaube, bitwarden.com oder .org oder was es dann ist. Und da kann man halt einfach Geld einwerfen und den ihren Server verwenden. Aber man kann auch den Server selber betreiben. Und dann gilt natürlich, was ich halt alles schon gesagt habe, der muss halt erreichbar sein von allen Endgeräten, mit denen man das irgendwie haben möchte. Wenn man jetzt tatsächlich nur ein lokales Netzwerk hat, wo das auch nur lokal verwendet wird, also meinetwegen, man ist irgendwie hier in einem Großbüro irgendwie mit, ja vielleicht im Firmenkontext unterwegs mit irgendwie 10 Mitarbeitern, die alle auf irgendwelche Serverpasswörter zugreifen müssen, kann man diesen Bitwarden-Server auch einfach im lokalen Netzwerk betreiben und muss den gar nicht nach außen hin sichtbar machen. Solange die Mitarbeiter alle im lokalen Netzwerk sind, ist das ja dann die Erreichbarkeit trotzdem gegeben.
Auch per VPN zum Beispiel, ne?
Oder auch per VPN. Natürlich, wenn man das vom Telefon oder Tablet oder so erreichen können möchte, auch aus dem Mobilfunknetz, dann muss man natürlich über das öffentliche Internet erreichbar sein. Eine andere Sache, die eher lokal läuft, ist Kodi. Als du das in der Vorbereitung genannt hast, war ich erstmal verwirrt, weil ich erstmal an KodiMD gedacht hatte, was ein kollaboratives Dokumentenmanagementsystem ist, was mittlerweile Hedgehog heißt. Hätte man eigentlich auch noch referenzieren können, aber gut, wir lassen jetzt die Liste mal so, wie sie ist. Kodi ist ein Media Center. Also ja, was man vielleicht kennt, wenn man irgendwie den Fernseher anmacht und dann bootet sich das da irgendwie ein Wolf, weil das heutzutage offenbar der Stand der Technik ist bei Smart TVs. Und dann kriegt man da so eine Auswahl aus verschiedenen Mediatheken, die man aufrufen kann oder kann dann irgendwelche lokalen Dateispeicher eventuell auch durchsuchen, wer noch sowas hat, um dann da aus der Fülle der verfügbaren Medienangebote zu wählen. Und Kodi ist dasselbe, aber als Open-Source-Lösung, die man selber betreiben kann wiederum, um dann zum Beispiel da irgendwie dann die integrierte YouTube-Oberfläche zu nutzen oder die oder halt einfach auf lokale Mediendateien zuzugreifen, zum Beispiel auf die lokale Video- oder Audiosammlung und so weiter und so fort. Ja, eine Sache, die wir ganz kurz erwähnen können, aber haben wir im Prinzip sehr ausführlich in der letzten Folge besprochen, nee, nicht in der letzten Folge, in der letzten Folge, die zum Zeitpunkt dieser Aufnahme draußen ist, nämlich Folge 57, Mastodon und die ganzen anderen Activity-Pub-Server, die man so betreiben kann, also auch Lemmy, PixelFed, PeerTube und so weiter. Bei PeerTube, wenn man natürlich jetzt Videos irgendwie teilen möchte, ist wieder das Sternchen, Vorsicht, was die Upload-Rate angeht, die der eigene Internetanschluss so bietet. Aber kann natürlich auch eine Abwägung sein, dass man sagt, naja, das ist halt eine kleine Instanz, irgendwie für 3-4 Leute, dann reicht es halt auch, wenn die Videos halt mit so und so viel Geschwindigkeit durchkommen. Ich kann auf jeden Fall von mir sagen, also zu Zeiten, als ich Upload 6 Megabit hatte zu Hause hier, mittlerweile habe ich ein bisschen mehr, aber das war auf jeden Fall genug, um von unterwegs HD-Video zu streamen. Also so 1080p.
Wow. Was?
Okay. Also wenn die Videodateien komprimiert sind, das geht schon. Ne? Wenn das jetzt halt unkomprimiert wäre, wäre das halt aussichtslos. Aber ich meine, ich kann ja mal kurz überschlagen. Ich weiß, wenn ich streame, dann kommt in meinen Aufzeichnungen die Auffüller, die sind etwa 1 Gigabyte pro Stunde zusammen. Oder sagen wir 1,1 Gigabyte pro Stunde. Und dann können wir das mal umrechnen in Mbit pro Sekunde. Dann sind das 2,5 Mbit pro Sekunde. Da haben wir mal so eine Größenordnung, was so HD-Video erfordert. Das ist natürlich wieder sehr stark abhängig, wie stark die Komprimierung und so weiter ist, aber so als über den Daumen würde ich jetzt mal sagen, 3-4 Megabit pro Sekunde ist, was man wie für HD-Video braucht, wenn man es auch stabil bekommen kann natürlich. Eine andere Sache hier noch, gut, Pi-hole hatten wir jetzt schon erwähnt, aber die eine Sache, die hier noch auf der Liste ist, die ich mal erwähnen wollte, ist Paperless NGX. Also allgemein heißt diese Software Paperless und dann ist sie auch wieder x wie viel mal geforkt worden und das aktuelle Projekt ist hier Paperless NGX. Das ist eine Plattform, wo man gescannte oder anderweitig als PDF erhaltene Dokumente reinschmeißen kann. Also ja, quasi den ganzen eigenen Briefverkehr ist so der häufigste Anwendungsfall. Man schmeißt da seine ganzen Dokumentenscans rein. Und das heißt in dem Zweifelsfall nicht nur Scans, sondern auch zum Beispiel mit dem Telefon abfotografieren und dann in diesen Paperless-Server hochladen. Und der macht dann OCR drüber, also die optische Zeichenerkennung, damit man das dann auch nach Text durchsuchen kann, die Sache. Und versucht dann auch so zu lernen mit der Zeit. Ich habe es selber noch nicht verwendet, deswegen ist es jetzt ein bisschen vage, aber es soll dann mit der Zeit lernen können, eine sinnvolle Kategorisierung zu bilden. Also wenn man dann irgendwie alle 6 Monate irgendwie von der Unfallversicherung eine Rechnung kommt und hat die dann halt 2-3 Mal von Hand verschlagwortet als Unfallversicherung Rechnung, dann kann das Ding das dann irgendwann automatisch erkennen anhand der Texte, die da auftauchen in dem Dokument und dann halt irgendwie zumindest mit gewisser Zuverlässigkeit auch die Daten extrahieren, sowas wie das Rechnungsdatum und so weiter und das dann dementsprechend einsortieren und verschlagworten, damit man diesen ganzen Papierwust ein bisschen Herr werden kann. Oder natürlich auch, wenn man einfach irgendwelche Rechnungen so per E-Mail bekommt, kann man das dann auch als die PDFs dann da reinwerfen. Das ist, was Paperless ist. Wir müssen dazu definitiv mal eine Penta-Radio-Folge machen, sobald Honky mal wieder Zeit hat, weil der ein großer Verfechter davon ist und da sehr viel mehr Erfahrung mit hat. Aber für dieses Mal sei es einfach mit erwähnt. Das sind jetzt so ein paar Anregungen, was man so alles lokal zu Hause betreiben kann. Ich wollte jetzt schon gerade sagen, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Ja, natürlich, wenn man einfach nur Endanwender ist, dann ist das halt dadurch begrenzt, was es halt tatsächlich gibt. Also es gibt sehr viele Sachen, die man auch als Dienst buchen kann in der Cloud, kann man auch lokal betreiben. Wie gesagt, es gibt manchmal technische Beschränkungen. Wie gesagt, E-Mail ist halt für Heimhosting einfach raus. Sowas wie Videotelefonie ist schwierig. Alles, was irgendwie sehr viel Upload erfordert, ist schwierig. Aber ansonsten eigentlich ja fast alles, was man sich überlegen kann, kann man auch irgendwie unterwegs machen. Ich überlege jetzt gerade, aber ich komme, glaube ich, leider nicht auf den Namen. Es gibt auch quasi sowas wie ein eigenes Spotify. Ich hatte den Namen schon mal vorhin, weil ich schon überlegt habe, das mal aufzusetzen. Also auch ein Dienst, wo man seine ganze Audiobibliothek, die man zu Hause auf Platte liegen hat, da reinstopfen kann und dann kriegt man von unterwegs ein Audio-Streaming-Interface, also wo man die ganze Bibliothek durchsuchen kann und dann halt wie bei Spotify oder Apple Music und so weiter darauf zugreifen kann. Sofern ich noch darauf komme, wie das Ding heißt, werde ich es noch mit verlinken.
Also ich kann mal sagen, ich klicke jetzt hier gerade auf der Oberfläche von meinem Synology NAS rum. Ich habe hier jetzt bei mir so ein Synology NAS stehen. Und da gibt es hier zum Beispiel so einen Dienst, der nennt sich Audio Station.
Stimmt, wenn man so eine Synology hat, ist das natürlich auch die eventuell einfache Variante, also so ein Netzwerkfestplatten-System.
Genau, also da kann ich sagen,
dass Synology ist da der Hersteller davon.
Genau, richtig. Da kann ich sagen, dass Synology viele Pakete sozusagen mitliefert. Ne? Auf dieser Oberfläche kann man einfach Pakete auswählen zum Installieren. Was ich hier zum Beispiel tue, ist Kontakte und Kalendereinträge auf dem Synology NAS verwalten und dann von da aus auf meine Geräte synken, auch durchs Web, weil das WebDAV ist, was das spricht. Ne, das ist also das, so auf die Art und Weise synchronisieren wir, also ich und meine Frau zum Beispiel auch unsere Termine und so auf unseren Telefonen. Was mache ich denn noch so? Ich habe hier auch eine Gitti-Instanz laufen, ich habe hier einen Borg-Backup-Server laufen und sowas, also Sachen, die bringt Synology mit Bordmitteln ganz gut mit und da kann man sich einfach mal durchklicken. Gibt's auch auf der Webseite von Synology, kann man mal diese ganzen Pakete durchgehen und mal gucken, ob das interessant ist, weil wie gesagt, das ist dadurch eben sehr simpel. Also SMB, Shares und alles Mögliche, was hier so möglich ist. Ich gehe mal gerade so ein bisschen drüber. Genau, also das sind viele Sachen. Fotoverwaltung, alles Mögliche. Videostation, Musicstation habe ich gerade schon erwähnt. Ja, gibt eine Menge Sachen. MediaWiki sehe ich zum Beispiel auch noch.
Ja. Ja, genau, die Software, auf der Wikipedia und so weiter basiert, kann man sich auch selber einrichten, wenn man selber Informationen verwalten möchte auf diese Art und Weise.
Genau.
Ich habe übrigens gerade die Audio-Streaming-Software gefunden, die ich meinte, das ist Navidrome.
Okay.
Mhm. Habe ich mit in die Shownotes gepackt. Dann würde ich sagen, haben wir es erstmal für heute.
Das denke ich auch.
Ich muss jetzt auf jeden Fall die Fenster aufmachen, weil zum Zeitpunkt der Aufnahme geht gerade wieder so eine Hitzewelle durch und das ist hier einigermaßen unerträglich. Ich mache hier natürlich die Fenster zu, wenn wir aufzeichnen, damit hier nicht so viel Krach reinkommt von draußen. Aber wir werden es jetzt hier dabei belassen, damit ich hier wieder frische Luft reinbekomme. Mhm.
Ich mach mir
die nächste Folge lüftet sich in 3 Wochen auf eure Geräte. Damit könnt ihr rechnen.
Cool. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.